Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine zerschlissene Handpuppe, der ein sterbenskrankes Mädchen seine Gedanken anvertraut, oder ein kleiner Hund, der das Leben im Seniorenheim verschönern soll. Vielleicht wären das ja Exponate für ein Museum der Einsamkeit, also Dinge, die helfen, die Einsamkeit zu lindern oder sogar zu vertreiben. Museum der Einsamkeit, das ist der Titel des neuen Buchs von Ralf Rothmann, Autor von mehr als 20 Büchern. Ich nenne mal ein paar Titel, die mich besonders beschäftigen. Und begeistert haben Milch und Kohle, Im Frühling sterben, Die Nacht unterm Schnee oder auch zuletzt Theorie des Regens. Aber ich freue mich eigentlich auf jedes Buch von Ralf Rothmann und auch, dass er jetzt hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Herr Rothmann.
Hallo, ich grüße Sie.
Zuletzt haben wir über jeden Band Ihrer vielgelobten Romantrilogie miteinander gesprochen, die ja mit Im Frühling sterben angefangen hat und dann mit Die Nacht unterm Schnee endete. Die Geschichte Ihrer Mutter, war das jetzt ein Band mit Erzählungen wieder? Ist das für Sie immer so eine Art Beiseite treten oder Anlauf nehmen nach der Arbeit an Romanen, eher nochmal die kleine Form zu machen?
Ja, das ist immer wieder trügerisch, denn nach jedem Roman bin ich natürlich und naturgemäß erschöpft und denke mir, jetzt steige ich nicht schon wieder in eine lange Form ein und arbeite an kürzeren Formen. Was ich jedes Mal immer wieder nicht beachte, ist, dass die Arbeit an einem Erzählungsband weitaus anstrengender ist als an einem Roman.
Warum?
Weil der Roman ja ein atmosphärisches Kontinuum hat. Irgendwann haben sie den Ton und der Ton trägt sie auch in eine gewisse Weise. Aber bei einem Erzählungsband sollte ja wohl jede Geschichte anders sein, anders klingen und so weiter. Und das ist immer ein neuer Einstieg in eine andere Dimension und das ist schon sehr anstrengend. Also bei der ersten Niederschrift vielleicht weniger, aber wenn man es dann überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet, dann geht das schon auch an die Substanz. Ja, und das vergesse ich immer wieder und bin nach jedem Erzählungsband weitaus erschöpfter als nach einem Roman.
Und das sind auch diesmal Erzählungen, oder eigentlich bei Ihnen ja immer, wo jede auch tatsächlich so ein eigener Kosmos nochmal ist. Es sind 9 Erzählungen, keine heißt Museum der Einsamkeit. Was stellen Sie sich denn unter so einem Museum vor?
Der Titel geht ja zurück auf einen Versprecher einer Protagonistin. In ihrer Nähe wird ein Museum der Eisenzeit gebaut in Baden-Baden. Und weil es eben eine sehr einsame und letztlich traurige Person ist, versteht sie Museum der Einsamkeit und verspricht sich auch dementsprechend. Und daher rührt der Titel. Was nun in so einem Museum ausgestellt sein würde, könnte ich nicht sagen.
Vielleicht Ihre Figuren. Ich habe gedacht, es wären ja auch gute Repräsentanten dieses Gefühls. Also wir können ja mal ein paar Erzählungen versuchen anzuschauen zusammen. In einer zum Beispiel Herr Dingens, da geht es um ein sterbenskrankes Mädchen, das mit der Handpuppe, die sie im Nachttisch hat, spricht, schon viele Jahre ihre Gedanken anvertraut. Und dann bekommt sie Besuch von ihrem Vater, einem Pfarrer. Und das ist eigentlich sehr schön, wie die beiden miteinander sprechen. Aber trotzdem ist da so eine ganz tiefe Verlorenheit in diesem Text, finde ich, ein Allein- oder Einsamsein. Wie kommen Sie auf sowas?
Das ist die 1000-Dollar-Frage. Das kommt. Also ich habe vielleicht die eine oder andere Vorstellung einer Erzählung und mache immer wieder die Erfahrung, wenn ich dann begonnen habe zu arbeiten, ergibt sich daraus oftmals auch wieder eine andere. Und das sind Dinge, die ich mehr aus den Augen- und Ohrenwinkeln wahrnehme. Nicht? Zum Beispiel diese Geschichte mit der Handpuppe hat mir mal ein Richter erzählt, mit dem ich im Taxi gefahren bin. Der kleine 2-jährige Sohn, der hat so eine Handpuppe, mit der er sich unterhält. Das war die Idee der ganzen Geschichte und so passiert mir auch in der U-Bahn. Ich höre oder sehe irgendetwas und irgendwann tauchen dann die Figuren auf, taucht die Handlung auf. Also ich bin kein Autor mit einem intellektuellen Ansatz, der dann mit irgendeiner Erzählung irgendwas beweisen möchte, um Gottes Willen.
Sie haben auch nicht schon das Ende immer am Anfang im Kopf. Das haben auch schon viele erzählt, dass sie gar nicht anfangen zu schreiben, wenn sie nicht wissen, wie es ausgeht.
Ja, das habe ich bei Romanen seltsamerweise. Da sehe ich immer das Ende. Und zwar, das ist wirklich eine Vision. Das heißt, ich sehe das und weiß genau, so muss der Roman enden. Und darauf schreibe ich dann zu. Aber da können dann natürlich unglaubliche Kapriolen noch entstehen. Und im Laufe der Arbeit kann man das Ende auch mal wieder vergessen. Bei der Erzählung ist es nicht so. Da ist es eher wie mit der Lyrik. Man schreibt Satz für Satz und ist jedes Mal selbst erstaunt, wo es hingeht. Ja.
Aber wer Ihre Bücher kennt, der findet auch Sie selbst oder Ihre Geschichte immer wieder in manchen Erzählungen. Zum Beispiel die erste, das spielt auf einer Schulbaustelle. Der Erzähler, der ist in eine Schauspielerin verliebt und es geht um Außenseiter, ums Handwerk aber auch. Da merkt man auch, wie kenntnisreich Sie darüber schreiben, denn Sie haben ja auch das Maurerhandwerk erlernt. Da steckt dann schon auch einiges von Ihnen, vom Künstler als junger Mann drin, oder?
Eher vom jungen Mann, der Künstler werden möchte, ja, vielleicht. Aber es ist schon so, dass das Autobiografische immer wieder Anstoß ist und Anstoß gibt. Ich habe schon das Gefühl, ich muss von meiner Erfahrung schreiben. Das verleiht meiner Sprache dann, früher habe ich immer gesagt, Schwerkraft, obwohl Schwerkraft mit Sprache, das geht ja auch nicht. Ich glaube mir selbst am ehesten, wenn ich von meinen Erfahrungen spreche.
Dann gibt es auch eine Erzählung, die heißt Budenzauber. Da soll ein kleiner Junge auf seinen Babybruder aufpassen, weil die vergnügungssüchtigen Eltern, die wollen unbedingt tanzen gehen. Der ist vollkommen überfordert mit dieser Situation. Und wer Ihre frühen Bücher kennt oder auch jetzt nochmal den über Ihre Mutter, der erkennt da natürlich gleich einiges wieder. Die Kindheit, die wird man als Schriftsteller auch nicht so richtig los.
Ja, ich habe mal irgendwo gehört, ich glaube, es ist sogar von Hans Magnus Enzensberger, der gesagt hat, ich kann nicht damit dienen, wie alle Schriftsteller, eine unglückliche Kindheit gehabt zu haben. Er war nun ein Sonnenkind, aber es ist natürlich so, dass die Kindheit, besonders die vielleicht nicht ganz so glückliche, die mit vielen Traumata, dass die immer wieder Stoff liefert, weil man sich ja natürlich immer wieder im Laufe des Lebens daran erinnert. Ich bin aufgewachsen im Ruhrgebiet in einer Arbeitersiedlung, in der es sehr rau zuging. Die Eltern waren nicht sehr, ja, wie soll ich sagen, nicht pädagogisch geschickt. Ja, früher in den 60er Jahren, da wurde eher schon mal zugelangt, da wurde eher schon mal geprügelt, als mit den Kindern diskutiert. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen und das erzeugt immer wieder neue Geschichten. Ja.
Und dann kommt das ja bei Ihnen in so eine Schwebe. Kommt das durch dieses viele Überarbeiten, was Sie da am Anfang mal so angedeutet haben?
Ja, das hat sicher damit zu tun. Nicht? Also das Handwerk, das Schreibhandwerk ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, gerade bei diesen kurzen Erzählungen, die ja im Gegensatz zum Roman schon, eine Erzählung hat ja diesen, ich sag jetzt mal, per se so ein Perfektionsanspruch. Denn eine Erzählung im Roman hat Höhen und Tiefen, die muss er haben, Berge und Täler, aber eine Erzählung ist immer Hochebene. Alles ist offenbar auf dieser kurzen Strecke und da muss nicht nur jedes Wort, da muss jede Silbe stimmen. Und wenn Sie da einen falschen Schritt machen, kippen Sie von der Kante. Und deswegen ist Erzählungen auch weitaus anstrengender zum Beispiel, als einen Roman zu schreiben.
Ich habe den Eindruck gehabt, Sie bringen auch für Figuren, die gar nicht so leicht zugänglich sind oder die irgendwie so ein bisschen außerhalb der Gesellschaft stehen, eine große Sympathie mit. Also eine Geschichte, die mir besonders gut gefallen hat, die heißt Engel auf Krücken. Da geht es um einen schon etwas in die Jahre gekommenen Mann, einen Handlanger am Bau. Und der wird am Anfang quasi degradiert wegen seiner Gebrechlichkeit. Und dann besucht er irgendwann eine ältere Frau, Elfriede. Die ist auch schon ziemlich angeschlagen und wohnt da in so einer furchtbar schmuddeligen Wohnung. Sie ist offenbar auch Prostituierte gewesen und Trinkerin. Und dann in diesem Ambiente entspinnt sich plötzlich sowas wie so eine ganz schöne, zarte Liebesgeschichte. Wie entsteht sowas?
Dadurch, dass ich meine Figuren nicht endgültig verzweifeln lassen möchte. Ja, dazu tun sie mir dann wieder selbst zu sehr leid. Und irgendjemand hat mal gerade von der Geschichte gesagt, die Sie gerade erwähnt haben, es gibt trotz aller Trostlosigkeit einen Wärmestrom in dieser Geschichte. Oder einen Wärmestrahl, hat er das sogar genannt. Wenn das offensichtlich ist, dann kann sie nicht ganz misslungen sein.
Ja. Was ist denn für Sie das Verbindende, wenn Sie jetzt so einen Erzählband, der ist ja auch komponiert wie so ein Album, finde ich, dass die einzelnen Erzählungen sind ja nicht irgendwie da in dem Band angeordnet, sondern das werden Sie sicher schon überlegen, wie das aufgebaut ist. Hat das auch so eine Art Rhythmus oder einen inhaltlichen Zusammenhang?
Ja, hat es, ich würde nicht sagen inhaltlicher Zusammenhang. Manchmal lassen sich ja Motive nicht ganz oder Wiederholungen nicht ganz vermeiden. Und wenn es denn partout nicht geht, dann versuche ich es natürlich so zu arrangieren, dass die eine Geschichte und die andere, dass die einen großen Abstand voneinander haben und dass da andere Geschichten dazwischen sind. Aber ich fange mit der ersten Erzählung an und höre mit der letzten auf. Also dass ich schreibe so ein Erzählungsband wie ein Roman von A bis Z. Manchmal gibt es dann noch Umstellungen, aber in der Regel ist es so, wie es dann im Buch steht.
Und es gibt eine Erzählung noch in diesem Band, die fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Das ist die letzte, die eben einen real-historischen Hintergrund hat. Wie kommt die da rein?
Das ist die Geschichte um Etty Hillesum, die eine niederländische Schriftstellerin, oder sie wollte immer Schriftstellerin werden. Sie wusste gar nicht, dass sie schon eine war. Die ist von den Nazis letztlich umgebracht worden. Sie war im Durchgangslager Westerbork. Und ich habe mich lange mit dieser Etty Hillesum beschäftigt, schon seit 10 Jahren. Es gab vor 2 Jahren mal eine Gesamtausgabe im Beck Verlag, alle ihre Tagebucheintragungen und Briefe, ein sehr voluminöses Buch. Aber ich kannte schon Texte von ihr weitaus früher. Es gibt ein Buch im Herder Verlag, Das denkende Herz der Baracke, das hat mich unglaublich erschüttert. Und erschüttert hat mich vor allen Dingen die Haltung dieser 26 bis 29 Jahre, das waren die entscheidenden Jahre, die Haltung dieser Frau, die trotz dieses Terrors um sie herum nicht den Glauben an den Sinn und an die Schönheit des Lebens verloren hat, die für viele Menschen in ihrer ganzen Haltung ein Trost war, noch bis zuletzt, bis zum Einstieg in den Viehwaggon, mit dem sie nach Auschwitz transportiert wurde. Und das hat mich immer fasziniert.
Und Sie erzählen das ja auf 2 Ebenen, muss man dazu sagen. Also Sie erzählen einmal Ihre Geschichte aus Ihrer Perspektive, aber dann auch von diesem vollkommen gefühllosen Lagerkommandanten. Wie ist das entstanden?
Das ist dadurch entstanden, dass dieser Gemmecker, wie er heißt, ja auch eine faszinierende Persönlichkeit ist, die einem permanent vor Augen führt, wie wenig Gewissen ein Mensch haben kann und wie wenig er darunter leidet, überhaupt kein Gewissen zu haben. Der Mann war ja davon überzeugt bis zum Schluss. Der hat ja eine lächerliche Strafe bekommen für die 100.000 Menschen, die er ins Gas geschickt hat. War nur 5 oder 6 Jahre im Arbeitslager in den Niederlanden und war immer noch der Überzeugung hinterher. Da lebte dann wieder in Düsseldorf als Tabakverkäufer. Er war immer davon überzeugt, er hat alles richtig gemacht. Er hat ja nur Befehle befolgt. Er konnte sogar die holländischen Staatsanwälte davon überzeugen, dass all das Grauen in Auschwitz, dass er davon nichts gewusst hat. Und ich dachte, das ist unfassbar, unfassbar, dieser Mann. Ich wollte hinter sein Geheimnis kommen und dahinter kann man nicht kommen. Da kann man eigentlich nur mit Abscheu reagieren, letztlich. Aber mich gänzlich allein dem Schicksal von Etty Hillesum zu widmen, stand mir auch nicht zu, denn alles über Etty Hillesum ist bekannt, was aber nicht bekannt ist und was nur die Literatur leisten kann, das sind eben diese letzten Tage im Viehwaggon nach Auschwitz und was dann geschah. Das weiß keiner und das muss die Literatur ergründen und das war mein Antrieb.
Ich dachte, man könnte da eigentlich sich auch einen ganzen Roman dazu vorstellen. Steckt da nicht in jeder Erzählung auch eigentlich zumindest die Möglichkeit, das größer zu erzählen noch?
Ja, jede Geschichte ist wie ein Roman, nur kürzer. Und aber die Lebenszeit ist begrenzt. Also ich möchte noch eine Reihe von Texten machen und wenn das alles Romane werden würden, dann müsste ich 150 werden. Also.
Aber jetzt müssen Sie ja erst wieder einen Roman zur Erholung schreiben.
Ja, genau. Ja.
Ist der schon angefangen?
Der ist schon angefangen, ja.
Schön, dann freue ich mich schon auf unser nächstes Gespräch, Ralf Rothmann. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und der neue Erzählband von Ralf Rothmann ist unter dem Titel Museum der Einsamkeit beim Suhrkamp Verlag erschienen. 268 Seiten hat das Buch und es kostet 25 €.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ich glaube, dass immer noch ganz schön viele Leute of Color, Leute, die nicht als deutsch gelesen werden oder nicht als weiß angesehen werden, auch heute in einem Höcke-Thüringen es ziemlich schwer haben können.
Im Rahmen des Landesaktionsplans gegen Rassismus ist heute die Autorin Olivia Wenze mit ihrem Buch 1000 Serpentinen Angst zu Gast in der Stadtbibliothek in Bremen.
Rassismus, Schwarzsein, Weißsein, Deutschland, Ostdeutschland, Snackautomat.
Vielstimmig und mit Humor hat sie darin über Herkunft und Verlust, Lebensfreude und Einsamkeit und schließlich auch über Rassismus geschrieben. Wütend und leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich so rasant verändernde Zeit und erzählt dabei auch die Geschichte ihrer Familie.
Es gibt halt sehr viele Nazis im Osten, aber es gibt so richtig viele Leute, die auch dagegen halten. Und das ist ja viel, viel schwerer als das, was ich mache, in Berlin leben und so auf meine Art protestieren, indem ich halt zum Beispiel mal zu einer Demo gehe oder so ein Buch schreibe. Also so täglich mit diesen Leuten konfrontiert zu sein, das ist schon nochmal eine ganz andere Arbeit.
1000 Serpentinen Angst. Die Lesung mit Olivia Wenzel heute um 17.30 Uhr im Wallsaal der Stadtbibliothek in Bremen. Übermorgen liest sie in der Maison Heinrich Heine in Paris, danach in Lyon. Mit der Ausstellung Überleben, Bücherleben setzt die Berliner Künstlerin Julia B. Novikova Bücher als raumgreifende Objekte in Szene. In das Literaturhausfoyer hat sie ein überdimensionales, begehbares Buch platziert, das sich durch Begehungen laufend verändert. Inhaltlich greift die Künstlerin in Form von Zitaten und Malereien die Themen des Festivals auf: Gewalt, Leid und Katastrophen, aber auch Schönheit, Liebe, Freundschaft und Zuversicht. Bekannt ist sie unter anderem als Illustratorin der Buchcover von Nino Haratischvili, der Kuratorin des Literaturfestivals Stuttgart.
Wir Menschen gewöhnen uns an alles leider. Siehe die Ukraine, also man stumpft ab, man gewöhnt sich und das ist auch sehr fatal, weil man darf nie vergessen, okay, für hier und jetzt ist das vielleicht irgendwie bloß eine Nachricht. Aber für die anderen Menschen da in der Realität ist das deren Leben.
Die Ausstellung Überleben, Bücherleben ist bis zum 25. Juli zu sehen, während Vor- und Nachveranstaltungen oder nach telefonischer Anmeldung im Foyer des Literaturhauses Stuttgart.
Wir müssen schlechtes Leben mehr fürchten als den Tod. Wir müssen das gute Leben anstreben und dazu fähig sein. Und dann haben wir auch keine Angst, das Leben zu verlieren. Und ich glaube, das ist eigentlich die Haltung, zu der uns auch die Komödie erzieht.
Lachen, Humor, Komik. Der Mensch hat daraus eine Kunstform gemacht, die Komödie. Die meisten scheinen genau zu wissen, wann sie bei einer Komödie lachen müssen. Aber die wenigsten können erklären, warum, stellt der Philosoph, Kulturtheoretiker und Autor Robert Pfaller gleich zu Beginn seines neuen Buches »Das Lachen der Ungetäuschten« fest. Doch was bringt uns zum Lachen und warum? Welche Rolle spielen das Politische oder Gesellschaftliche dabei? Was sagen Freud oder Lacan dazu? Heute Abend spricht Robert Pfaller mit der Moderatorin und Philosophin Catherine Newmark in Hamburg über all diese Fragen.
Nun, ich denke, dass die Komödie viel schlauer ist, als man es ihr gemeinhin zuspricht. Diese Verachtung für das angeblich Leichte oder auch, wie die klassischen Komödientheoretiker Aristoteles oder Schlegel gemeint haben, sozusagen das Niedrige der Figuren der Komödie, das ist, glaube ich, eine Täuschung.
Das Lachen der Ungetäuschten, die philosophische Würde der Komödie. Robert Pfaller ist heute Abend zu Gast im Philosophischen Café des Literaturhauses Hamburg. Lesung und Gespräch beginnen um 19 Uhr.
Und das waren die Literaturtipps von Ilka Lorenzen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Zwei junge Menschen, denen das Leben schon ganz schön was mitgegeben hat und die dann doch so eine Art Nähe oder Liebe miteinander finden. Davon hat Annika Büsing in ihrem preisgekrönten Debütroman Nordstadt auf, wie ich finde, sehr beeindruckende Weise erzählt. Und auch im zweiten Buch Koller, da ging es der Autorin, die auch an einem Gymnasium in Bochum unterrichtet, um Außenseiter. Und ich bin schon gespannt, wie es jetzt ist mit Wir kommen zurecht. Das neue Buch, Kim Kindermann hat es gelesen und ich dachte gleich, der Titel Wir kommen zurecht, der könnte eigentlich über allen Büchern von Annika Büsing stehen. Junge Menschen, oft leben sie auch in sozialen Brennpunkten mit, gelinde gesagt, schwierigen Eltern sind sie groß geworden. Ist das diesmal auch so ein bisschen das Setting?
Total. Also könnte man einfach so als Inhaltsangabe schon ein bisschen drüber schreiben. Ich finde, sie hat eine schmerzhaft schöne Geschichte über das Erwachsenwerden in einer Familie geschrieben, in der es eine psychisch kranke Mutter gibt und die schwebt über allem wie ein Geist. Und wie sie das macht, hintergründig, klug beobachtet, das macht das wirklich einfach zu einem ganz, ganz tollen Buch. Ich habe das angelesen und wollte erst mal gucken, wie ist es. Und dann habe ich es durchgelesen und man konnte mich einen Tag nicht ansprechen, weil es mich wirklich so gefesselt hat.
Und um was ist die Story? Um was geht's?
Also es geht eigentlich um Philipp, kurz vor seinem 18. Geburtstag. Der lebt mit seinem Vater, einem erfolgreichen Chirurgen und dessen neuer, also nicht neu ist sie gar nicht, aber mit seiner jungen, sexy Freundin in einer schicken Villa. Es gibt einen Gärtner, es gibt eine Reinigungskraft. Geld ist gar kein Problem. Eigentlich denkt man so, das Leben meint es gut mit Philipp. Doch man merkt schon gleich zu Beginn dieses wirklich psychologisch komplexen Familienromans, dass da so ein Ungleichgewicht ist. Also der Vater und der Sohn, die kommen nicht wirklich zueinander. Die Stimmung ist angespannt und auch die Stiefmutter, die dringt nicht durch, obwohl sie sich auch Mühe gibt. Und dann kommt sehr früh dieser Satz, sie suchen deine Mutter. Und damit wird eigentlich klar, okay, hier ist was los. Also diese, wo ist diese Mutter? Und die schwebt tatsächlich anfangs über dieser Geschichte. Die kommt immer nur so episodenhaft rein. Und Anke Büsing erzählt das so aus der Perspektive der allwissenden Erzählerin und sie beschreibt jetzt eben, wie diese Mutter auf Philipp wirkt, wie macht einfach sehr, sehr schmerzhaft deutlich, wie so eine Familie belastet ist, welche Ambivalenz sich da abspielt, welche Trauer, welche Last. Und das ist wirklich sehr, sehr klug beobachtet. Also wenn Chaos ausbricht, heißt es so an einer Stelle, vergessen wir, dass die Dinge zuvor geordnet waren. Das alte Leben verschwindet in einem schwarzen Loch. Es ist der Moment größtmöglicher Haltlosigkeit. Und ich finde, das ist sowas, das ist, hört sich banal an, aber es holt einen so ab. Und alle Menschen, die kennen, wie es ist, mit einer psychisch kranken Person zusammenzuleben, die finden sich in diesem Satz. Und dass sie das so transportiert, das finde ich, ist wirklich eine große, große Kunst der Autorin.
Und wie schaut sie auf dieses Familienleben aus der Perspektive des Jungen, also von Philipp, oder wie ist das erzählt?
Also wir begleiten schon Philipp primär, aber sie ist es also nicht. Man könnte ja auch andenken, es ist aus Philipps Perspektive erzählt, das ist es nicht. Sie schaut eben auf die Geschichte, sie kennt alle. Und das Bestimmende ist eben, dass die Mutter über allem schwebt. Sie ist abwesend und doch da, in Gedanken, in Fotoalben. Und dann verursacht sie regelmäßig Katastrophen. Und Astrid ist eben eine sehr ungestümte Frau. Sie hat eine sehr ziellose, wilde Liebe. Sie kann auch Menschen ganz schnell für sich einnehmen. Also es ist auch ganz großartig mit ihr. Also wenn es ihr gut geht, ist sie the best person to be. Also dann ist es sozusagen, ja, mit der will man zusammen sein. Und diese Ambivalenz wird hier spürbar, weil wenn sie dann ihre Schübe hat, was gar nicht so ganz klar, was sie hat, welche Diagnose sie hat, aber dann entführt sie Philipp zum Beispiel, als er noch ein Schulkind ist, dann bricht sie mit ihm auf nach Holland ohne Geld und ohne Plan. Oder sie kommt unerwartet in das Klassenzimmer, schreibt dann Sprüche an die Wand und haut wieder ab. Oder sie schenkt ihm einen Hund und nimmt ihn dann wieder weg. Und das ist so da. Und es ist eben, dass sie krank ist, das spürt man auch, ist lange ein Geheimnis, wird nicht geredet. Und das ist ja genau das Problem in Familien, wo psychisch kranke Menschen mitleben, dass für Familien das eine komplette Überforderung ist. Und das wird hier echt, also so wunderbar transportiert. Also ist jetzt vielleicht ein komischer Begriff in dem Zusammenhang, aber wie dieses Buch gezeichnet ist, wie die Autorin hier so stimmige Bilder eines verunsicherten Teenagers malt, der eben eigentlich auch sich danach sehnt, ich möchte hier auch mal durchdrehen. Und dann sagt er so, aber das kann ich ja nicht in dieser, Entschuldigung, verfickten Familie, wie er das dann nennt.
Also wird aber die Krankheit der Mutter eher eben durch sein Verhalten oder seine Reaktion darauf erzählt? Oder wie macht sie das? Weil das kann ja auch ganz schön heikel sein, über kranke Menschen, psychisch kranke Literatur zu schreiben.
Ja, aber sie macht das so. Also es ist eben vermittelt über das, wie der Junge auf sie reagiert. Aber es gibt dann auch Phasen, wo man auch erfährt, was ist eigentlich passiert, wann ist das ausgebrochen, wann ging es der Mutter zum ersten Mal schlecht, wie reagiert die Umwelt darauf, wie der Vater, der einfach auch, und das ist auch sehr, sehr schön, der ist für seinen Sohn, der findet den sperrig, aber im Endeffekt versucht er, das Leben zu halten und zu organisieren, und das ist ja auch eine Riesenbürde. Er muss ja seinem Jungen Stabilität geben und muss auch mit dieser Frau umgehen können, die er auch liebt, und auch das ist was Schönes. Also, dass eben natürlich, weil jemand krank ist, auch Gefühle nicht aufhören. Und das nimmt ja eine rasante Entwicklung auf, diese Geschichte. Und das Tolle daran ist, dass die Autorin es schafft, dass das nicht ein schweres Buch wird. Also, dass wir nicht vor Last erdrückt am Boden liegen und denken, ach du Gott, ist ja alles ganz furchtbar, sondern sie stellt eben Philipp eine ganz großartige Mannschaft zur Seite, die diesen sensiblen Jungen auch so tragen und ihm Kraft geben. Und da ist zum Beispiel Onno, ist der Ex-Freund von Astrid, der auch mit ihr Schreckliches erlebt hat. Also auch das bekommt man erzählt. Und auch ein Mann ist, der selber lange Halt im Leben gesucht hat. Und der ist jetzt für Philipp da. In so einer ganz schrägen Kombination trägt er ihn durch seinen 18. Geburtstag. Oder ein guter Freund ist da. Und das finde ich, wie das hier alles verwebt wird, das ist wirklich ein kluges, ist ein rauschhaftes Buch. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Das ist eine brillante Erzählerin, diese Frau. Und ich finde, was mich total zum Ende hin umgehauen hat, dass sie es schafft, dass so ganz kleine Begebenheiten, am Anfang gehen ein paar Handschuhe verloren und die kommen am Ende wieder vor. Und dass sie das schafft und dass sie dem Bedeutung gibt, also ich finde, all das zeigt, dass das eine wirklich weiteres preisverdächtiges Buch ist und dass diese Autorin eine brillante Erzählerin ist.
Also große Empfehlung von Kim Kindermann, der neue Roman von Annika Büsing. Wir kommen zurecht, heißt er, erschienen beim Steidel Verlag für 24 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Hallo, mein Name ist Ute Cohen. Ich bin Schriftstellerin und Journalistin. Und bei Zu Klampen ist mein aktuelles Buch Glamour erschienen. Ein Buch, das für mich von außerordentlicher Bedeutung ist, ist Lolita von Wladimir Nabokov. Als ich dieses Buch entdeckt habe, habe ich mich sofort damit identifiziert. Ich habe mich gespiegelt darin. Ich war diese Lolita. Denn ich selbst habe Missbrauch erlebt durch den Vater meiner zwei besten Freundinnen. Also das fing schon früh an, also mit, heute sagt man Grooming, im Alter von 9 Jahren, wo er mich in dieses Familiensystem eingebunden hat und vorbereitet hat in gewisser Weise. Und dann mit 12, 13 begann es. Aber ich war eine Lolita, die es geschafft hat, sich zu befreien aus diesem Gespinst, das Humbert um seine Figur gesponnen, geflochten hat. Und ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, denn ich wollte Lolita Gerechtigkeit angedeihen lassen. Lolita, die so manipuliert wurde, und der Leser, der natürlich auch von dieser fabelhaften, faszinierenden, unglaublichen Sprache Nabokovs natürlich gebannt ist und gar nicht mehr über die moralische Dimension nachdenkt. Und dann habe ich Satans Spielfeld geschrieben. Betonen möchte ich allerdings, dass es kein psychotherapeutisches Schreiben war. Also es war nicht, um diese Erlebnisse zu exorzieren, sondern ich habe mich gefragt, welchen Umgang kann ich damit finden, gerade als Pendant zu diesem brillanten Buch von Nabokov. Wie ist das aus der Perspektive des Opfers heraus? Dann ist es meine Geschichte.
Sagt die Autorin und Journalistin Ute Cohen. Gestern war sie hier in der Lesart zu Besuch und danach hat sie uns noch etwas über ein Buch ihres Lebens erzählt, nämlich Lolita, der dritte Roman, den Wladimir Nabokov auf Englisch geschrieben hat. 1955 erschienen und spätestens 7 Jahre später durch Stanley Kubricks Verfilmung weltweit bekannt geworden. Und das Gespräch mit Ute Cohen selbst über ihr Essay zum Glamour, das können Sie in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek hören. Rassismus und Ungleichheit, das sind Themen, die in den USA unter der derzeitigen Regierung noch stärkere Relevanz bekommen haben als ohnehin schon. Und mit genau diesen Themen setzt sich die US-amerikanische Dichterin Claudia Rankine in ihren Gedichten, Essays und Theaterstücken auseinander. Im Moment ist sie in Berlin zu Gast und hat eine Ausstellung in der DAAD-Galerie mit kuratiert. Und warum die auch einen eigenen Lesesaal braucht, das hat sich Franz Paul Helms angeschaut.
Zwischen Bücherstapeln und langen gelben Tischen lehnt Claudia Rankine an einer Bücherwand. In ein paar Stunden wird hier die Ausstellung For Real eröffnet. Wir setzen uns auf 2 Hocker zwischen ein paar Kisten. Um uns schwirren Mitarbeitende der Galerie.
Bei For Real geht es uns darum, gelebtes Leben mit verloren gegangenen Leben zu vereinen. Schließlich leben wir in einer Zeit, in der uns gesagt wird, dass wir um bestimmte Menschen nicht trauern können, dass einige Leben wichtiger sind als andere. Wir müssen mit Kriegen leben, damit, dass Menschen, Kinder, Frauen, Männer, Familien zerstört werden. Ich wollte also darüber nachdenken, wie wir Verlust und Leben irgendwie zusammenbringen und wertschätzen können.
Eigentlich lebt die 61-jährige Dichterin in New York City, ist Professorin für Creative Writing an der NYU. Ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes brachte sie nach Berlin und ermöglichte die Ausstellung. In Deutschland sind Rankines Werke bisher nur einem kleinen Publikum bekannt. In den USA werden ihre Gedichtbände Citizen oder Just Us als lyrische Grundlage der Black Lives Matter-Bewegung gefeiert. In klarer Sprache schreibt Rankine über Rassismus im Alltag, den Schmerz schwarzer AmerikanerInnen und die Gleichgültigkeit einer überwiegend weißen Mittelschicht. Citizen erschien 2014, wenige Monate nachdem der 18-jährige schwarze Teenager Michael Brown von einem weißen Polizisten erschossen wurde. 2018 ist es in deutscher Übersetzung im Leipziger Verlag Spectre Books erschienen.
Each time it begins in the same way, it doesn't begin the same way.
Es beginnt jedes Mal auf die gleiche Weise. Es beginnt nicht gleich. Jedes Mal, wenn es beginnt, ist es das Gleiche. Blitzende Lichter, Sirenen, Gebrüll. Ich wurde in Handschellen gelegt und auf den Rücksitz des Streifenwagens buxiert, Knie des Officers am Schlüsselbein. Jedes Mal beginnt es auf die gleiche Weise. Es beginnt nicht gleich. Jedes Mal, wenn es beginnt, ist es das Gleiche.
Each time it begins, it's the same. Poetry, I think, allows us to live in our emotions.
Ich glaube, dass Lyrik uns erlaubt, in unseren Gefühlen zu leben. In den Orten, die jenseits der Geschichte liegen. In der Trauer und in der Freude. In den Momenten der Ehrfurcht. Manchmal sind diese Momente privat. Man teilt sie mit niemandem. Aber sie geschehen trotzdem.
Sagt Claudia Wenkein und lächelt. Am anderen Ende des Raums huscht ein Mann Richtung Ausgang.
Of course he can, yeah, of course, yeah, yeah.
Wenkein ist froh, als ihr Kollege, der Kurator Russell Salmon, vorbeiläuft, sie den Journalisten kurz in die erste Etage schicken kann und etwas mehr Zeit hat, um die Bücher einzusortieren. For Real, For Real versammelt über 100 Künstlerinnen, erklärt Salmon. Es gibt Videoinstallationen von Harmony Holiday oder Martin Sims, Zeichnungen von Kara Walker und Werke von Lyle Ashton Harris und Juval Pudyk. Dazwischen immer wieder Gedichte von Claudia Wenkein. Besonders wichtig war der Dichterin, einen eigenen Raum für Bücher, einen Reading Room, zu haben. Aber wofür braucht eine Ausstellung eigentlich einen eigenen Lesesaal?
Diese Ausstellung braucht einen Lesesaal. Wie soll man sonst das Leben von jemandem kennenlernen, wenn man keine Zeit hat, sich damit zu beschäftigen? Und wissen Sie, für mich ist Lesen auch eine Form von Liebe. Indem man sich hinsetzt und Zeit mit den Büchern verbringt, kommt man einer anderen Person näher.
Die Bücher, die hier auf den knallgelben Tischen in der ersten Etage der DAAD-Galerie liegen, sind keine Romane oder Gedichtbände. Es sind intime Einblicke in die Leben von AutorInnen und KünstlerInnen aus London, New York, den Niederlanden oder Abu Dhabi. Wenkein zeigt auf ein Buch des indisch-amerikanischen Künstlers Sandeep Mukherjee. Es ist in den gelb-roten Sari seiner Mutter gebunden. Die Seiten bestehen aus bunten Zeichnungen, in der Mitte ein ausgestanztes Loch. Es soll für das Auge der überkontrollierenden Mutter des Künstlers stehen, das den Leser beim Blättern begleitet. Wenkein sagt, es hätte eigentlich keine Vorgabe oder Ansprüche an die KünstlerInnen für die Bücher gegeben. Manche hätten sogar Buchseiten gestrickt. Alle Arbeiten eint die Idee, um die es bei For Real, For Real geht. Gelebtes und vergangenes Leben zusammenbringen.
One thing I totally forgot. Why is it called For Real, For Real?
Auf dem Weg zum Ausgang erklärt mir Claudia Wenkein noch schnell, was das eigentlich bedeuten soll, For Real, For Real.
Das kommt aus der schwarzen Umgangssprache und heißt sowas wie, was? Stimmt das?
Yeah, yeah, For Real, For Real.
Franz Paul Helms hat die Dichterin Claudia Rankin getroffen in Berlin. Da hat sie an der Ausstellung For Real, For Real und dem dazugehörigen Lesesaal mitgearbeitet. Beides ist noch bis zum 27. Juli in der DAAD-Galerie in Berlin zu sehen.